Hallo und herzlich willkommen im Stimmlabor. Hier erforschen wir in jeder Folge die interdisziplinäre Welt der Stimmen. Mein Name ist Julia Lukaschek und auch heute sind wieder zwei Personen bei mir zu Gast. Einmal Ruth Freimüller und zum anderen Michael Pannes. Ruth ist Atemsprech- und Stimmlehrerin, Sängerin und Gesangscoach. Sie unterrichtet hier an der Schule alles, was das Thema Stimme betrifft und sagt von sich selbst, dass sie hier ihren absoluten Traumjob gefunden hat. Michael ist Sänger, Sprecher, Lehrer und Leiter der Schule Schlafhorst Andersen. In unserem Gespräch geht es um das Konzept Schlafhorst Andersen und die Prinzipien, die diesem zugrunde liegen. Die Folge ist sowohl für Neueinsteiger, aber genauso gut für alte Hasen und greift neue Perspektiven auf Altbewährtes auf. Viel Spaß! Was ist denn eigentlich die natürliche Atmung?
Die natürliche Atmung, sage ich jetzt mal, ist die Ruheatmung. Wenn der Mund geschlossen ist und du ruhig durch die Nase ein- und ausatmest, angebunden an die sogenannte dreiphasige Atmung, also die Einatmung, wo es darum geht, dass Brustkorb und Zwerchfell harmonisch miteinander arbeiten, also einmal einer leichten Absenkung des Zwerchfelltiefgriffs und dann die Ausatmung warm und durch die Nase wieder ausströmt in Ruhe. Also Ein- und Ausatmung haben auch Zeit, werden nicht so genannt gezogen, sondern fallen ein. Und danach kommt die Phase der Pause, der Lösung oder Entschuldigung, der Ruhe, die man auch gut bei schlafenden Menschen beobachten kann. Wenn die Atmung unbewusst läuft oder auch bei kleinen Kindern, wenn sich der schöne runde Bauch hebt und senkt und dann wirklich eine Phase da ist, wo gemeint oder gesehen nichts passiert und dann wieder der Impuls kommt, Nervus vagus, jetzt kommt die nächste Einatmung. Mhm.
Und ist dann alles andere unnatürlich? Also ich habe natürlich jetzt auch so gefragt, was natürlich ist. Also suggeriert es ja, dass es irgendwie noch einen anderen Pol gibt. Also gibt es den?
Es gibt eine aktive und eine noch aktivere Atmung, würde ich eher sagen, dass die angepasst ist an die Leistungssituation. Mhm. Also wenn ich beim Frühstück sitze und mich unterhalte, dann habe ich natürlich eine aktivere Atmung und auch vielleicht eine schnellere Einatmung, als ich es im Schlaf habe oder wenn ich abends auf dem Sofa sitze. Und ich habe wieder eine andere Atmung, wenn es darum geht, dass ich mich mit durch das Einsingen ins Warm-up bringe für die Stimme. Und dann habe ich natürlich auch nochmal eine andere Atmung, wenn ich in der Vorbildfunktion im Gruppenunterricht stehe und eine klangvolle Stimme auch in die Ausatmung, in die Phonation getragen werden soll und die ganze Gruppe mich verstehen muss. Mhm. Also es hat sowohl eine räumliche als auch eine situative als auch eine leistungsabhängige Atmung. Wenn ich auf der Bühne stehe und etwas präsentiere, ist nochmal eine ganz andere Bereitschaftsspannung.
Und eine andere Emotion. Ne?
Andere Emotion, ja, da kommen ganz viele Momente noch mit rein. Also die Atmung ist sehr flexibel, sehr interessant und sollte niemals unnatürlich sein.
Mhm. Und jetzt hast du schon Nasenatmung auch angesprochen. Sollten wir die immer haben? Also ist das das Natürliche oder geht es auch mal durch den Mund?
Naja, wir haben die beiden Wege, durch Nase und Mund, und wir können die beiden gar nicht zu 100% trennen. Also selbst wenn wir durch den Mund atmen, geht immer noch ein Teil durch die Nase mit, was auch völlig natürlich ist. Es geht eher um hörbar und nicht hörbar, weil das sich ja auf Stimmlippenebene entscheidet, ob eine sogenannte Mundatmung hörbar wird. Und das ist etwas, wenn sie hörbar ist oder massiv hörbar ist, was nicht mehr gesund ist für die Stimmlippen. Mhm. Ja. Aber die Nasenatmung ist eben nicht immer da. Wenn es dann in den sprechenden oder singenden Modus reingeht, dann habe ich ja auch eine temporäre Entscheidung, wie viel Zeit habe ich für meine Einatmung. Und da habe ich einfach nicht immer genug Zeit, um diese förderliche, gesäuberte und angewärmte Luft zu bekommen durch die Nase, sondern ich muss wirklich über die Öffnung des Mundes die Mundatmung benutzen und eventuell sie auch sehr positiv nutzen, indem ich dann meinen Ansatzraum, den ich dann klanglich gebrauche in der Stimmgebung, schon bewusst vorzubereiten.
Mhm. Ich nutze da total gerne Luft unter der Zunge, wenn es um das Thema Mundatmung geht, weil das ja auch nochmal diesen Effekt von Anfeuchten und Anwärmen hat. Magst du diesen Begriff mal gerade erläutern? Den verwenden wir hier an der Schule.
Genau. Die Positionierung der Zungenspitze ist dann wie bei der Bildung des Lautes H am Alveolardamm oben hinter den oberen Schneidezähnen und der Zungengrund ist abgesenkt, sodass der hintere Rachenraum geweitet ist. Das heißt, ich kann darüber auch das Zwerchfell animieren, in eine etwas kräftigere Atmung zu gehen. Der Vorteil ist aber wirklich dieser geweitete Rachenraum und ein möglichst gut gelöster, natürlich geöffneter Kiefer. Wobei die Atmung auf in dieser L-Stellung therapeutisch und im Gesangsunterricht als Instrument für eine Idee des Tiefgriffes und der tiefen Atmung genutzt wird, auf der Bühne natürlich unerwünscht ist. Also ich möchte kein Konzert sehen, wo jede Einatmung in L-Stellung der Zunge läuft. Da muss wirklich dann Nasen- und Mundatmung harmonisch abwechseln und entsprechend des Bedarfs und der Leistung angepasst sein.
Mhm. Daran könnte man vielleicht eine Atemsprecher- und Stimmlehrerin auf der Bühne erkennen, habe ich gerade gedacht. Aber
trotzdem unerwünscht.
Nee, verstehe ich schon, genau. Ja. Michael, wie würdest du denn sagen, also diese Natürlichkeit, das ist ja so ein Begriff, der verwendet wurde, wird er noch verwendet? Also zurück zur natürlichen Atmung, wann wird das denn eigentlich verlernt? Muss das wieder neu erlernt werden? Hast du da eine Position zu?
Ja, bei deiner Frage fällt mir ein Bild ein. Also einmal das Bild des kleinen Kindes, wo wir definitiv sagen sollten, das ist natürlich, was das macht. Es wird auch nicht heiser beim Schreien und Atmen und so weiter. Und dann fällt mir der Denker von Rodin ein, der dann so leicht gekrümmt da sitzt, ne, die Hand an der Stirn. Mhm. Es wird gedacht und die Körpermitte wird so ein bisschen ausgeschaltet. Ja, und Rodin ist vielleicht nur ein halb gutes Beispiel, weil das ist immerhin noch ein stattlicher Mann, der da am Denken ist und der ist nicht ein Schlaffi im Sinne von einem zu entspannten Herrn, aber es bildet so ein bisschen so dieses Spektrum ab. Was ist natürlich, was ist Pause, was ist Zurückziehen einfach nur auf den Kopf? Und damit fing ja Ruth eben an, dass das nur zum Teil das Atmen ein Kopfvorgang ist. Sie hat ja vieles beschrieben, was reflexartig geschieht, was unbewusst geschieht. Und dass die präsente, bewusste Atmung eher die ist, die man dann braucht, wenn es in das Leistungsspektrum geht. Ne?
Mhm. Ja, du sprichst ja jetzt schon diese Verbindung an, Atmung, Stimme, aber Kopf und Körper. Mhm. Da wird ja häufig von so einem Dreigestirn, also wir haben die Dreiteiligkeit in der Atmung, aber wir haben auch die Dreiteiligkeit von Körper, Seele und Geist hier an der Schule. Könntest du das nochmal ausführen, was genau das meint?
Ja, das meint zunächst mal, dass wir nichts isoliert tun, ne? Sowohl beim Singen, aber auch in der Therapie. Wir gucken nicht auf die einzelnen Bausteine des Menschen, sondern betrachten ihn in der Ganzheit. Und so fielen ja auch eben schon ganz viele Begriffe. Es fing an mit Atmung und dann sind wir auf einmal beim Kiefer und der Rachenöffnung und bei der Nase und bei so viel mehr oder auch bei dem Gefühl, was die Atmung beispielsweise dann erschwert oder erleichtert. Das ist ja von Situation zu Situation anders. Also da spüren wir das zum Beispiel. Wir spüren es beim Singen. Es kann ein wunderschöner technischer Ton gesungen werden, vielleicht auch mit einem schönen Vibrato. Aber das heißt noch nicht, dass er belebt ist oder beseelt. Ne?
Mhm.
Und für dieses Beseelte brauche ich immer eine Emotion, die ich beimische, ein Gefühl, was ich beimische. Und ich brauche einen Adressaten, wo ich den Ton hinschicken will. Und dann entsteht etwas, was dann ja im besten Sinne natürlich ist. Ne? Wenn ein Dirigent sagt, mach ein Crescendo, dann kann es ein Crescendo werden, aber es kann auch einfach nur ein laut und leise werden. Und ein schönes, natürliches Crescendo geht nicht von dem Gedanken aus, ich werde lauter, leiser, sondern ich will eine Emotion zu einem Ziel, zu einem Gegenüber transportieren.
Mhm.
Und dann sind wir in dem Begriff der Ganzheitlichkeit, wie wir ihn gebrauchen.
Und würdest du sagen, es gibt einen Unterschied zwischen Ganzheit und Ganzheitlichkeit?
Ja, insofern als unser Begriff der Ganzheitlichkeit genau das meint. Also es ist das Schauen auf die Ganzheit des Menschen, auf die Verbundenheit, nicht nur der einzelnen Körperteile, sondern es ist die Verbundenheit von Körper, Geist und Seele.
Und ist das irgendwie esoterisch? Also Körper, Geist und Seele könnte man,
wenn man das so will, kann das esoterisch werden für einen Einzelnen, aber das ist nicht erforderlich im Grunde, ne? Weil schauen wir, wo das Wort Seele herkommt. Das kommt aus der hellenistischen Philosophie, aus dem Griechischen. Da steckt das Wort Psyche hinter und Psyche ist einmal, ist dann die Seele, das ist dann die Emotion, die wir in uns tragen, das ist die Empathie, die wir leisten können und zu der wir fähig sind. Es ist nicht unbedingt das damit gemeint, dass wir gleich von der Unsterblichkeit der Seele reden, mhm. Von einer Transzendenz, an die wir glauben müssen. Darum geht es da gar nicht oder muss es nicht gehen. Es kann darum gehen. Es kann darum gehen, dass wir den beseelten Ton auch mit einem Glauben füllen. Aber das ist nicht erforderlich. Ne? Also ich würde das aus dem Raum rausnehmen, aus dem Raum der Esoterik und auch aus dem Raum erstmal der Religion. Aber es bietet eine Öffnung dorthin. Ja. Mhm.
Und Ruth, was würdest du sagen? Also du nickst hier kräftig, ich sehe da Zustimmung. Was bedeutet das denn für deinen Unterricht? Also was bedeutet das ganz praktisch?
Ganz praktisch heißt es, wenn ein Schüler in den Einzelunterricht kommt oder eine Schülerin, dass ich da eine Einheit vor mir habe. Eine Einheit eines Menschen, dem ich auch zum Beginn des Unterrichts immer begegne, wie sieht's aus, wie geht es dir? Also wo ich nicht nur den Korpus habe, sondern auch über das Kognitive eine Information, wie geht es dir? Und dann habe ich schon wieder die drei Ebenen miteinander verbunden als Grundlage für das Unterrichten, weil ich da mich nicht separieren kann auf meinetwegen die Symptomatik des Stimmschlusses. Ich kann die Symptomatik des Stimmschlusses kann ich mir funktional angucken und kann auch therapeutisch sagen, erstes, zweites, dritte Drittel der Stimmlippen, funktionieren die Ari-Knorpel ordentlich, wie ist das Rechts-Links-Verhältnis auch körperlich, wie kulminiert es auf Stimmebene. Aber letztendlich heißt Unterricht eine Begegnung zwischen dem Unterrichtenden und dem Zuunterrichtenden und eine Begegnung von dem Intellektuellen, dem Begreifen, dem Körperlichen, der Wahrnehmung und natürlich dem handwerklich-fachlichen, der Stimm- und Atemmuskulatur in dem Zusammenhang mit der Artikulation. Und letztendlich kommt es dann, wenn es in die Stück Arbeit geht oder in die Interpretation reingeht, kommt der emotionale Anteil und auch der individuelle Anteil der Person, die mir gegenübersteht, dazu, weil ihre Interpretation nicht dinglich meine sein muss. Und da eine individuelle Entscheidung dann erforderlich ist, was möchtest du, was willst du, was ist deine Intention, was willst du deinem Adressaten, von dem Michael gerade gesprochen hat, was willst du da transportieren? Mhm. Und da gehören alle Elemente mit dazu, dass das Kognitive begreifen muss, dass das Kognitive entscheiden muss, dass die Seele sich ausdrücken muss emotional und dass das Handwerkliche in unserem Dreigestirn Körperatmung, Stimmspannung und Artikulationen so zusammenarbeiten müssen, dass es keine negativen Stützfunktionen gibt, sondern die Durchlässigkeit, die ja auch schon angesprochen wurde, die Grundlage ist für das Tun, die Aufrichtung, die Grundlage ist für das Tun, der Muskeltonus der Leistung angepasst wird, das, was wir vorhin schon mal bei der Atmung hatten.
Mhm. Und was würdest du sagen, was jetzt deinen Unterricht, also du unterrichtest hier Stimme einzeln, unter anderem, was unterscheidet das von konventionellem Gesangsunterricht oder auch von Stimmtherapie?
Zum Therapeutischen gibt es nicht eine ganz starke Abgrenzung, weil es auch immer wieder sein kann, dass therapeutische Anteile mit reinkommen, weil die Stimme oft heiser wird, zum Beispiel. Dann kann ich erstmal therapeutisch sehen, was kannst du handwerklich wieder tun? Musst du an den Atemphasen etwas ändern, damit das Stimmorgan entlastet wird? Wie sieht es mit dem subglottischen Druck aus? Wie viel Luftstrom geht durch? Und so weiter. Also die Parameter der Heiserkeit sind dann ein therapeutischer Anteil, der thematisch im Unterricht vorkommen kann. Aber um auf deinen Anteil zu kommen, Gesangsunterricht hier, Gesangsunterricht woanders, ist der Gesangsunterricht, finde ich, ein Muss, dass er auf der Grundlage der physiologischen Stimmgebung erstmal geschieht. Und das kenne ich so, ich habe ja an der Hochschule studiert, ist nicht unbedingt immer gegeben. Da hängt auch die Kompetenz des Lehrenden, der lehrenden Person von ab, ob das Wissen wirklich vollständig da ist, dass die Stimme in dem Gebrauch, auch in dem massiven Leistungsgebrauch, egal ob jetzt Musik, egal welches Genre, ob diese in diesem Leistungsgebrauch die physiologische Grundlage gegeben ist. Und das ist hier oberste Priorität und das finde ich sehr gut, weil dann wirklich auch bedingt ist, dass eine Stimme lebenslang ihre Leistung abrufen kann. Und auf dem Weg habe ich eben schon im Studium gesehen, in meiner Meisterklasse ist die Hälfte der Stimmen kaputt gegangen. Mit Ansatz zu weichen Knötchen, mit einer halbseitigen Stimmbandlähmung, mit einem Abtrag von Knötchen. Und das darf nicht sein. Mhm. Und da gibt es natürlich Rückschlüsse, was passiert im Gesangsunterricht, wie wird umgegangen mit Stress, wie wird umgegangen auch mit der Selbstwahrnehmung und mit der Selbstkompetenz, die ich auszubilden habe. Mhm. Oder bin ich in diesem lehrenden Bereich, zum Beispiel einer Hochschule, ist da der große Professor oder die Professorin und ich die kleine Studentin. Mhm. Also da kommen nochmal hierarchische Ebenen dazu, die nicht immer förderlich sind.
Ja, ich finde, da sprichst du nochmal was ganz Wichtiges an, was ich hier an dieser Schule irgendwie immer so anders erlebe, als ich es woanders auch schon gesehen und gefühlt habe. Michael, kannst du das vielleicht sagen? Du bist ja noch nicht so lange hier, falls ich das so sagen darf. Also du hast ja ein Leben vor dieser Schule auch schon gehabt. Wie ist das, also wie hast du es wahrgenommen, dass das hier an der Schule ist? Aber was hat sich vielleicht auch durch dich verändert, obwohl du das wahrscheinlich gar nicht so gut beurteilen kannst? Wie würdest du vielleicht aber jetzt auch das Miteinander beschreiben? Und was hat das vielleicht auch mit dieser Ganzheitlichkeit, also mit dem Konzept, was dem zugrunde liegt, irgendwie zu tun?
Ja. Also was ich hier angetroffen habe, vor schon einigen Jahren, jetzt bin ich 6 Jahre hier und bin glücklich, 6 Jahre schon hier gewesen zu sein und hoffentlich noch ein paar mehr. Was ich hier angetroffen habe, ist eine ganz besondere Art von Wertschätzung zwischen allen Akteuren, zwischen Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern, gleichermaßen in beide Richtungen. Und da geht es ja um die Wertschätzung eines Menschen, ja. Und Ruth hat eben angesprochen, diesen Leistungsgedanken, den wir an Musikhochschulen auch viel finden, dass der zunächst mal außen vor gelassen wird. Das ist schön, sondern der Wert eines jeden Einzelnen, auch jetzt bezogen auf Stimme, einer jeden einzelnen Stimme, eine Wertschätzung erfährt. Wir können uns damit auch ein bisschen leichter tun als woanders, weil hier nicht vorgesehen ist, dass hier jemand kommt mit einer Opernstimme, mit einer Singer-Songwriter-Stimme, mit einer Musical-Stimme, sondern kann mit allem kommen. Und das entzieht sich dann so, wenn wir hier auch Vortragsabende haben, so der Vergleichbarkeit zwischen Stimmen. Es geht nicht darum, besser oder schlechter zu sein, sondern im Prinzip auch seine Stimme zu finden und die dann, wie Ruth das beschrieben hat, gesund zu führen. Also die gesunde Stimmführung, die ist schon essentiell und wird zunächst mal betrachtet, ohne diesen Gedanken im Kopf, Spitzenleistung. Ne? Weil dieser Gedanke, das Wort fiel eben auch Druck, ne? Und subglottischer Druck, da hängt das wieder zusammen, diese psychische Ebene, ich mache mir Druck und der überträgt sich dann auf einen zu hohen Stimmdruck beispielsweise. Und so finden wir das in vielen Bereichen. Deshalb haben wir in der deutschen Sprache auch so viele Wortspiele, die um dieses Feld Psyche und Stimme herumkreisen. Mhm. Ne? So etwas, es schließt mir die Kehle zu. Ne? Es verschlägt mir die Sprache, mir fehlen die Worte. Das sind ja alles Bilder, Sprachbilder, die suggerieren, ich bin da irgendwo am Ende meines Lateins, ne? Meine Psyche die schwächelt gerade und es hat eine somatische Auswirkung. Das ist ja Psychosomatik hier, die hier stattfindet. Und die wird in konventionellen Ausbildungen häufig weggedrückt. Die darf nicht so sein. Und wenn wir hier in der Ausbildung anfangen mit Wahrnehmungsschulung, dann geht es nicht ums Bewerten, sondern erstmal wahrnehmen, was ist da eigentlich? Was für Gefühle nehmen wir wahr an einem Tag? Und was nehmen wir wahr, was die Stimme macht? Ja? Und aus diesem bewertungsfreien Beobachten generiert sich dann auch Erkenntnis und das wirkliche Begreifen davon, wie das zusammenhängen muss. Der Anspruch an die eigene Gesundheit von jetzt Psyche und Körper dies zu kombinieren mit den Anforderungen an jetzt den Gesang oder den Sprechervortrag oder, ne, an die Stimmgesundheit allgemein.
Mhm. Und man kann es auch andersrum sehen, also genauso wie du sagst und nur als Ergänzung. Man kann die Emotion wahrnehmen und dann schauen, wie reagiert der Körper drauf. Und man kann auf die körperwahrnehmende Ebene gehen und merken, was löst das emotional in mir aus. Also das ist dann auch ein Spiel, von welcher Seite ich es auch immer sehe. Es hat immer eine Reaktion und eine auf eine Aktion. Und egal, von welcher Seite ich komme, ich habe immer diese drei Ebenen. Ich nehme etwas wahr, ich werte es auch aus, intellektuell. Und ich spüre, ich bin emotional beteiligt und ich, das Wort finde ich so schön, ich entwickle etwas. Mhm. Und das ist eigentlich dieses schöne Ziel, dass ich etwas entwickle, ohne sagen zu müssen, ich muss da jetzt perfekt werden, sondern ich bin auf meinem Stand, ich nehme ihn realistisch wahr, ich weiß um meine Waagschalen, was habe ich da drin, was kann ich nicht und was ist auch vielleicht später im Beruf mein Schwerpunkt, künstlerisch, pädagogisch, therapeutisch, wo ich dann meine Stärke, das gehört ja auch zu diesem ganzheitlichen Ansatz, was ist meine Stärke und was ist auch meine Schwäche, das lernen wir ja schon von der Grundschule an, wenn es ums Kognitive geht, wo habe ich meine Stärken, meine Schwächen? Mhm. Und so haben wir auch die Wahl in unserem Beruf. Und das finde ich so hervorragend, dass wir so ein breites Spektrum dann haben, nachdem wir so stark in die Wahrnehmung gegangen sind.
Mhm. Ja. Du hattest jetzt den Begriff der Gesundheit mal so reingeworfen. Das ist ja ein relativ komplexer Begriff, würde ich mal sagen. Was verstehst du denn darunter?
Ja, Gesundheit ist, ist ein schwieriger Begriff, weil es sie so per se nicht gibt. Ne? Es gibt Zustände, in denen wir sind und die fühlen sich mal gesünder und mal weniger gesund an. Und es gibt eigentlich nicht krank und gesund, sondern ich betrachte das im Sinne der Salutogenese. Wir sind immer auf einem Prozess oder auf
so ein Kontinuum,
hoffentlich, ne? So ein Kontinuum, hoffentlich mit dem Antrieb versehen, mehr zu tun für unsere Gesundheit, gesünder zu werden. Morgen gesünder zu sein als gestern. Ist natürlich eine Illusion, aber wir brauchen solche Illusionen. Und das ist der Punkt. Also das ist auch wieder eine Frage des Bewertens, sich Bewertens. Ne? Wenn ich morgens irgendwie Kopfschmerzen habe und sage gleich, ah, ich bin krank, dann bin ich krank irgendwie und dann tue ich nichts. Und wenn ich sage, ich habe Kopfschmerzen. Ach, das hatte ich schon mal. Hallo Kopfschmerz. Da ist ein Glas Wasser. Hallo Glas Wasser. Dich trinke ich. Und das ist mein Konzept der Gesundwerdung dann. Ne? Und dann kann es auch wieder weitergehen. Ne? Es ist so wichtig, immer den Antrieb zu behalten. Ne? Das ist vielleicht die Grundlage von Gesundheit. Und das ist dann auch wieder im Sinne von ganzheitlich, das ist der Geist auch wieder, ne? Der uns eintreibt. Und das ist wiederum dann die Lunge. Im Griechischen wieder ein Wort, Pneuma, die Lunge, Pneuma, der Geist. Also der Motor, der uns zu dem, was wir wollen, anstreben, antreibt. Ne? Und das ist, glaube ich, die wichtigste Grundlage, um sich gesund zu fühlen, wenn man sich energetisch, kraftvoll, vital und fühlt und für Dinge begeistert fühlt und Begeisterung ausstrahlt.
Ja.
Da fällt mir auch so ein Begriff von das Glas ist halb voll oder halb leer, diese Bewertung ein und auch dieser Zusammenhang Positive Thinking. Also bin ich immer noch bereit, diese positive Tür auch zu öffnen. Und das ist ja auch gerade im Stimmbereich, wenn es um Stimme und Singstimme und Sprechstimme geht. Wir sind ganz schnell auf dem Negativkanal, unabhängig jetzt von Gesundheit, aber das hat ja auch mit der Gesundung und Gesundwerdung oder Gesunderhaltung der Stimme zu tun, dass ich mir diese positive Tür bewahre. Wir sind gut im Kritisieren. Kritik heißt ja auch positiv und negativ, aber wir haben oft einen riesen Negativ-Input, den wir uns selber geben und wollen aber trotzdem, dass die Stimme funktioniert.
Ja.
Wollen trotzdem, dass wir gut durchatmen. Und diese Gedanken, die haben ja schon Auswirkungen auf unseren Muskeltonus zum Beispiel, den wir dann gar nicht mehr so gesund abrufen können. Und das finde ich auch nochmal in dieser Arbeit so wichtig, wenn es um Ganzheitlichkeit geht, meine Einheit, die ich mitbringe, als etwas Positives zu sehen und als etwas Positives anzuerkennen und mir das Positive vielleicht auch traue, mir selber in Worten zu sagen. Und das finde ich im Unterrichten auch so wichtig. Was war jetzt schön an deiner Stimme? Was hat jetzt geklappt in dieser Einsingeübung? Was war jetzt der Fortschritt von letzter Woche auf diese Woche, den Prozess zur Gesundung der Stimme, zum Glanz auch, zum Leuchten zu bringen? Das finde ich auch nochmal, da merke ich einfach bei mir selber jeden Tag und bei den Menschen, die mir gegenüberstehen, immer wieder einen inneren Schweinehund, diesen positiven Platz zu geben. Das für mich zu formulieren, anzuerkennen und zu sagen, ja, das ist meine individuelle Perle.
Finde ich total spannend, was du sagst. Ich hatte neulich eine Diskussion im ersten Semester. Da geht es eigentlich darum, einfach Stimmen zu hören und zu beschreiben und weder positiv noch negativ, sondern möglichst objektiv zu beschreiben. Wir hatten nämlich auch eine ganz authentische Situation, weil zwei Leute zu spät gekommen sind. Dann hatten wir ein Klangbeispiel gehört und die zwei hatten es nicht gehört. Und da habe ich gesagt, dann beschreibt es doch mal so, dass diese beiden einen Eindruck davon haben, wie das jetzt gerade geklungen hat. Und das war dann in dem Moment, glaube ich, nochmal so ein Umdenken, was Beschreiben tatsächlich meint, weil es ganz schnell in diese Bewertung irgendwie geht.
Ja.
Also die Person macht das so und so, das ist gut oder schlecht. Und darum geht es ja überhaupt nicht, sondern einfach eine Stimme zu beschreiben und dann zu evaluieren, möchte ich daran etwas verändern oder nicht? Und wenn ich etwas verändern möchte, wohin soll es denn gehen? Und so geht es ja auch im therapeutischen Prozess im Grunde.
Genau. Und das ist im therapeutischen Prozess ja auch sehr viel, dass ich mich eben nicht an der Symptomatik festhalte, sondern auch sage, was funktioniert schon? Was ist da? Was ist das Pfund, mit dem ich schon wuchern kann? Und dass ich mir das auch klar mache, dass ich diese Grundlage schon habe. Das ist ja auch dieser Lernprozess von unbewusste und bewusste Inkompetenz, die dann reingeht in eine unbewusste und bewusste Kompetenz. Das ist ja der Weg, den wir beschreiben, wenn es um das Üben geht, um das Lernen geht, um den Prozess geht.
Würdest du sagen, dass man hier Kompetenzen erwirbt oder geht es auch um Persönlichkeitsentwicklung? Also was ist denn eigentlich das Ziel dieser Ausbildung? Warum sollte ich hierher kommen? Mit was gehe ich nachher raus?
Ja, da gucken wir vielleicht mal darauf, was wir hier alles werden. Also der Beruf heißt Atemsprech- und Stimmlehrer und Lehrerin. Da ist ein bisschen versteckt drin, dass das auch ein therapeutischer Beruf ist zum Beispiel. Ne? Und ein helfender Beruf, ein Beruf, der für Menschen da ist und nicht für einen selbst. Ne? Es ist jetzt nicht nur per se eine Ausbildung zu einer Rampensau. Da könnte ich sagen, okay, da gehört zur Berufsbeschreibung sehr viel ich. Aber hier geht es darum, das Du wahrzunehmen. In allen Berufsbereichen. Eben auf der Bühne kann man ja jedem Künstler auch raten, eher dieses Du im Blick zu haben. Aber es ist so unersetzlich in der Therapie, da mit einer Einstellung in die Therapie zu gehen, die vermittelt, ich bin ein Menschenfreund. Ich arbeite gern mit dir. Ne? Und ich suche nicht die Distanz zu dir. Ne? Ich lasse mich auf dich ein. Und das brauchen wir in allen Berufsfeldern, die wir bedienen eigentlich. Das ist maximal wichtig. Ne? Und das ist die eigentliche Kompetenz. Es nutzt nichts, wenn ich wahnsinnig viel weiß, aber nichts begriffen habe. Mhm. Es nutzt nichts, wenn ich viel weiß, aber nichts empfinde für ein Gegenüber. Da bin ich ein Nerd. Und ich gebe den Schülern im Pädagogikunterricht immer dieses Bild, was ja so eindrücklich war, als, ich weiß nicht, wie viele Jahre das jetzt her ist, 5, 6 Jahre, als dieser Skandal bei der Polizei in Köln aufgedeckt worden ist, über diese rechten Strömungen in der Polizei. Und da kann man ja so viel zu sagen, die Polizisten mögen gut schießen gelernt zu haben, Verhöre zu führen, Verfolgungsjagden und was auch immer dazu gehört. Ich bin jetzt sehr klischeehaft, ich gucke nur Krimis, ich kenne den Beruf ansonsten nicht. Aber ich weiß über den Beruf oder ahne über den Beruf so viel, dass diese Leute, die dann aber keine Haltung haben, keine Werte, die zu dem Beruf gehören, keine Empathie für die Leute, mit denen sie zu tun haben werden, ob Straftäter oder diejenigen, die versehrt worden sind, dann können das keine guten Polizisten sein, weil es braucht diese Mischung eigentlich aus Fertigkeiten, Wissen, aus sozialer Verantwortung, aus Empathie. Erst wenn ich das zusammenbringe, dann kann ich von Kompetenz reden, im Grunde. Und dieses Bild, das können wir auf so viele Bereiche, auf so viele Berufe übertragen und ganz gewiss auf den Beruf des Künstlers, des Bühnenkünstlers, aber auch natürlich auf den Beruf des Therapeuten.
Mhm. Ja, ist ganz spannend, was du jetzt beschrieben hast, weil das ja eigentlich auch diese drei Komponenten, die wir vorher angesprochen haben, auch schon beinhaltet und das wahrscheinlich wünschenswert wäre, das in jedem Beruf auch wieder aufzugreifen.
Ja, natürlich, das ist, sagte mir mal ein Pädagoge, oder man kann es nachlesen bei Gartner mit den 7 Intelligenzen, um die es geht. Ne? Und der beklagt in einem Buch von 1982 den Umstand, dass die schulische Bildung sich eigentlich weitgehend reduziert auf kognitive Intelligenz und mathematische Intelligenz. Mhm. Ne? Also da geht es um, Entschuldigung, es kommt noch einer dazu, die sprachliche auch noch. Ne? Also es geht darum, verbal und logisch denken zu können. Und er sagt da im Prinzip, dass dieses Schulsystem eigentlich einen durchschnittlichen Rechtsanwalt produziert. Ne? Darauf ist unser Bildungssystem ausgerichtet. Und was völlig unbeachtet ist, ist das, was er jetzt auch emotionale Intelligenz bezeichnet. Und da geht es eben genau um das, worüber wir gerade sprechen, ne? Die Fähigkeit, Empathie aufzubauen. Ne? Empathie nicht nur anderen gegenüber, auch gegenüber sich selbst, sich selbst lesen zu können und Gefühle einschätzen zu können, mit Gefühlen umzugehen. Ne? Wenn ich das nie lerne, was werde ich da? Ne? Da werde ich jetzt zornig, da werde ich kalt, da werde ich alles Mögliche, aber nicht menschlich.
Mhm. Und das brauchst
du? Das brauchst du in allen Berufen. Ne? Das brauchst du als Arzt, als Rechtsanwalt, von dem wir eben sprachen. Und das brauchst du überall.
Ja.
Und es ist so lustig, wir haben ja hier wahnsinnig auch, ich nenne es erstmal emotionale, sehr empathische Menschen hier, aber sie sind erstmal, wenn sie in die Schule kommen, trotzdem irritiert darüber, welcher Wert auf diese Eigenschaften gelegt wird. Das beschäftigt die dann, diese Überraschung,
ja,
dass
das
so ist.
Das Schulsystem, aus dem sie kommen, anders funktioniert.
Genau, sie sind ja konditioniert worden in einem klassischen Schulsystem. Ne? Und das eigentlich ganz anders sein will, das ist auch noch sehr spannend und lustig. Wir sind alle so aufgewachsen, ne? Mit diesem Bild, ja, du musst rechnen, schreiben und so weiter können. Ne? Unsere Eltern sind besorgt, wenn das Kind eine Dyskalkulie hat oder Legastheniker ist, aber wenn es auf dem Schulhof irgendwie, darf ich sagen, ein Arsch ist, der Mitschülern gegenüber rüpelt, rumpelt und alles Mögliche macht, ja, dann waren es meist die anderen schuld. Die Sorge ist nicht bei dem eigentlichen Kind, bei dem eigenen Kind. Ne? Das Schulsystem will eigentlich schon seit so vielen Jahren was anderes. Es will schon seit den 70er, 80er Jahren, dass das oberste Lernziel die Selbstverwirklichung in sozialer Verantwortung ist. Das steht in ganz vielen Curricula von allgemeinbildenden Schulen drin und keiner hat es gemerkt irgendwie von uns, die da in solche Schulen gegangen sind. Ne? Spielt so eine Randerscheinung. Und darum muss es eigentlich gehen. Und ich glaube, das machen wir schon ziemlich gut und konsequent, dass wir sowas in den Mittelpunkt stellen. Mhm. Ne?
Und das ist ja auch von vielen so eine spontane Aussage, wenn sie für Infotage an die Schule kommen oder bei Aufnahmekursen, dass sie von der Atmosphäre so beeindruckt sind. Mhm. Das Gelände trägt natürlich auch dazu bei, unser parkähnliches Gelände, aber die Atmosphäre und der Umgang miteinander und was daraus dann entsteht als Atmosphäre, die unterscheidet sich ganz sicher von den Schulen, die wir sonst kennen.
Und könntest du das nochmal so ein bisschen greifbar machen? Wie setzt du das ganz persönlich in deinem Unterricht irgendwie um? Also wie praktizierst du das? Also wie kann ich mir das von außen vorstellen? Also du hast ja verschiedene Settings, du hast ja Einzelsituationen, du hast Kleingruppen, sind 3 Personen, aber du unterrichtest ja auch in Großgruppen, ganze Semester. Wie machst du das?
Ich weiß nicht, ob ich es mache. Ich weiß auch nicht, ob ich es schaffe. Ich versuche.
Ich weiß, dass du es schaffst.
Ich versuche wirklich die Individualität meines Gegenübers zu sehen und egal in welcher Gruppengröße das ist, dass jeder seine Berechtigung und sein Recht und seine Aufmerksamkeit hat und auch merkt, ich bin in Verbindung und ich nehme wahr und ich lasse Raum genau das, was Michael gerade sagte, um andere wahrzunehmen, um mich zu entwickeln, um zu experimentieren, um vielleicht auch besser zu werden. Es ist ja letztendlich auch ein Ziel, an einem anderen Punkt angekommen zu sein, als an dem Punkt, an dem ich in die Schule gekommen bin. Aber ich versuche tatsächlich, so eine Mischung hinzukriegen von Fördern und Fordern, was dann natürlich auch ein Inhalt von Unterricht ist, dass nicht ich immer nur gebe und der andere nimmt und nimmt und nimmt, sondern dass das wie beim guten Tennisspiel wirklich hin und her geht, nicht Matches geschlagen werden, aber man miteinander zu tun hat und man miteinander in die Reibung kommt, was ist die Problematik. Es wird vielleicht dann auch manchmal ungemütlich, weil Überatmung und Stimmwahrnehmung, Emotionen losgetreten werden, die vielleicht schon in der frühen Kindheit gewesen sind. Also ich weiß ja nicht, was alles gewesen ist, aber es landet plötzlich in der Unterrichtssituation und dem auch Raum zu geben. Und im Gruppenunterricht auch im Miteinander die Reibungen und alle Emotionen wahrzunehmen und die in den Unterricht zu integrieren, weil Unterricht eben nicht nur frontal ist, sondern in meiner Auffassung wirklich ein ständiges Geben und Nehmen im Entwicklungsprozess, in der Thematik, die jetzt gerade in den Prinzipien des Konzeptes liegen, das mit reinzunehmen. Also es ist wirklich so wie so eine frisch gekochte Marmelade, da brodelt es und trotzdem schmeckt es auch gut.
Ja, total schönes Bild. Ja. Ich finde, es beschreibt es irgendwie total gut, dieses Wechselverhältnis und dieses Geben und Nehmen. Also ich sage das eigentlich auch, ich kann das auch gar nicht oft genug sagen, weil das zu so einer Entlastung eigentlich auch bei den Auszubildenden führt, dass wenn ich in die Therapiesituation oder wenn ich jetzt hier in den ersten Klientenkontakt reingehe, da habe ich eine Person vor mir, die ja auch mit Akteurin in der Situation ist. Das muss ich nicht alleine gestalten. Natürlich gebe ich irgendwie so den Impuls, aber dann kommt ja etwas zurück und damit kann ich dann arbeiten. Und eigentlich das wirklich Interessante der Arbeit besteht eigentlich erst daraus, wenn was zurückkommt und ich das wieder aufgreifen kann und dann gebe ich es wieder zurück. Und dann entsteht ja dieses Match, dieses eher Ball-Zuspiel, dass es jetzt um ein Ausspielen dann geht.
Genau, und das ist ja auch genau das, was Michael gerade meinte mit dem Du. Mhm. Dass es nicht nur ich bin, sondern ein Du und ich und du, wir tun etwas zusammen. Und das ist genauso in der Therapie, dass da nicht die therapierende Person irgendwo oben ist und das Klientel weiter unten, sondern dass es eine gleichberechtigte Situation ist auf einem anderen Wissensniveau, was jetzt Atmung und Stimme angeht. Das ist ganz gewiss. Aber mein Gegenüber kommt ja mit familiären, mit gesellschaftlichen, mit sozialen, mit zwischenmenschlichen Prägungen zu mir. Und da kann ich ja auch als unterrichtende und therapierende Person unglaublich viel gewinnen. Mhm. Und deswegen ist dieser Beruf, den wir hier erlernen, finde ich ein absoluter Diamant, weil ich immer die Chance habe, in der unterrichtenden Situation mich weiterzuentwickeln, mhm. weil es mit jeder Person anders ist und es wieder ein anderes Match gibt, mhm. was da stattfindet. Ja. Und es ist wirklich, wenn ich morgens mal keine Lust habe zu arbeiten, nach 10 Minuten ist das wieder ganz anders, mhm. weil eben genau dieses Feuer wieder brennt, mhm. sich zu entwickeln, auch in der unterrichtenden Situation. Und das finde ich auch nochmal einen großen Unterschied zu den allgemeinbildenden Schulen, wo es um das Thema Mathematik geht oder um das Thema Biologie geht. Oder ich hatte ja auch angefangen, Lehramt zu studieren. Mhm. Das ist dann eben nochmal was mhm. ganz anderes.
Mhm. Ich habe das Gefühl, dass wir zum Abschluss langsam kommen. Geht mir das nur so? Brennt euch noch was auf der Seele?
Ach, wir können noch viel.
Also das Thema am Ausgang war ja die Ganzheitlichkeit, ne? Und das wird so deutlich, es geht nicht nur um jetzt Körper, Geist, Seele im welchem bildhaften Sinne auch immer. Es geht um diese Pole zwischen ich und du. Es geht um ganz viel Polarität, ne? Mit Spannen, Entspannen, mit Fördern, Fordern.
Kopf, Herz, Hand.
Etwas geben, etwas mhm. bekommen. Ja. Und sich in dieser Polarität entwickeln. Und jedes Pol darf sein. Ne? Mhm. Auch das Müde, das Wache. Aber was ganz wichtig ist, es hat auch bei uns am Ende schon auch verbunden, das Ziel natürlich nicht nur in einen entspannten Zustand zu kommen, sondern das Leistungsprinzip haben wir auch. Ne? Also es geht darum, also das meint ja Entwicklung, ne? Sich in seinen Möglichkeiten verbessern. Das ist uns enorm wichtig, dass das geschieht. Und das ist der Anspruch, dass jeder im Rahmen seiner Entwicklung vorwärts kommt, ne? In dieser Polarität des Lebens eigentlich. Ja.
Mhm. Zum Abschluss frage ich eigentlich immer nach so einem Best-Practice-Beispiel. Also vielleicht nach einer Schülerin oder einem Schüler, wo man vielleicht Kleines getan hat und Großes bewirkt hat oder die vielleicht hier in die Schule gekommen ist, wo man sich vielleicht nicht sicher war, schafft die Person das und wo dann was ganz Überraschendes vielleicht rausgekommen ist. Habt ihr irgendwie so eine Geschichte, die euch gerade einfällt und die ihr gern teilen möchtet?
Ja, ich denke da jetzt gar nicht an eine Person oder Best Practice, sondern für mich ist das so, dass dieser Satz, der wirklich Kern und kernig ist, die Qualität der Einatmung bestimmt die Qualität dessen, was dann hörbar wird mhm. in der Stimme. Und ich erlebe es immer wieder im Unterricht, wenn die Einatemqualität, wenn die ihren Weg findet, wenn sie unwillkürlich ist, wenn sie funktioniert von der Nasenspitze bis zum Beckenboden, wenn die Muskulatur reagiert, wenn sie costo-abdominal ist, wenn die Stimmlippen aufgehen, wenn der Kiefer löst, das hat so eine riesige Auswirkung auf Mensch. Mhm. Allein dieser Einatemprozess, einzuatmen, sich gesund zu atmen, sich weit zu atmen, sich zu freuen an dieser Aufnahme der Luft, das erlebe ich eigentlich tagtäglich und mhm. ich finde es immer wieder wie geboren werden und sterben werden. Es ist so normal und es ist doch so besonders. Mhm. Ja.
Fällt dir noch was dazu ein, Michael?
Vielleicht Folgendes. Ruth sprach eben davon, ne? Wie im Unterricht durch das Singen Emotionen zutage kommen, die teilweise alt sind. Ne? Mhm. Und das ist hier einfach eine schöne Erkenntnis, dass beides zusammengehört, nicht das eine eine Schwäche ist, sondern unteilbar verbunden ist. Und eine schöne Antwort, warum das so ist, gibt die hebräische Sprache, die für das Wort Kehle und Seele nur ein Wort kennt. Das ist Nefesh. Wir kennen im Deutschen dieses Lied, du meine Seele singe. Da wird die Kehle durch die Seele ersetzt in diesem Text. Und so geht es hier immer im Gesangsunterricht. Das ist eigentlich keine Überraschung mehr, dass dass Stimme Seele zutage fördert, Emotionen zutage fördert und das natürlich so etwas Fantastisches ist, weil mit der Seele sind wir auch am Kern des Menschseins, der Individualität, weil jeder hat seine eigene Seele, findet dadurch sein Selbst auch, durch den Prozess des Singens eigentlich. Und was ich auch sehr bemerkenswert hier daran finde, es geht da nicht, muss ich nochmal sagen, um die große Arie immer, die entsteht plötzlich, aber hier passiert ja sehr viel einfach im Tönen. Also wir waren ja auch bei Unterscheidungen zwischen Musikhochschule und hier. Musikhochschule bedeutet für mich immer Skalen singen. Hoffentlich nächste Woche höher kommen als letzte Woche, so ungefähr. Und hier geht es im Prinzip um den guten und gesunden Ton, um einen freischwingenden Ton in einer bequemen Lage, ganz häufig. Ne? Das ist ja die Lage, in der gerade die Stärke liegt. Ne? Mhm. Ich kämpfe mich nicht an einer Schwäche ab, sondern ich versuche, in dieser gesunden Mittellage den schönen Ton zu entfalten und mich damit erstmal zu begnügen, den zu finden.
Vielen Dank. Danke auch dir.
Gerne. Vielen Dank.
Wenn dich die Veränderungen an der Schule interessieren, dann komm doch gerne mal wieder vorbei. Wir öffnen die Türen der Schule in unseren Seminarwochen. So kannst du am Unterricht, der kompakt zu einem Thema deiner Wahl stattfindet, eine Woche lang besuchen. Buchbar ist dieses Angebot übrigens über die Seite des Instituts Schlafforst-Andersen unter www.stimmprofis.de. Ich hoffe, du konntest dir etwas mitnehmen und hast eine neue Perspektive gewonnen. Und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist, wenn wir gemeinsam die interdisziplinäre Welt der Stimme erforschen. Tschüss!